Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und jederzeit als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Was macht die AfD auf der größten Bildungsmesse Europas? Einen eigenen Stand aufbauen und für Proteste sorgen. Wir fragen den Chef der Messe, was da los war heute. Dann freuen wir uns schon über die kleinsten Fortschritte auf der Jahrhundertbaustelle Pergamonmuseum auf der Museumsinsel in Berlin. Dann sind wir im Publikum, wenn eine Oper über sexuellen Missbrauch eines Vaters an seinen Kindern zum ersten Mal gezeigt wird. Angeboten dabei wird auch eine psychologische Betreuung. Und dann sind wir in Norwegen, wo immer mehr neue Kunstmuseen eröffnen, in einem recht reichen Land. Die meisten aber davon privat. Europas größte Bildungsmesse hat heute eröffnet, die Didakta in Stuttgart. 700 Aussteller und darunter auch die AfD. Und genau das hat schon im Vorfeld Proteste hervorgerufen. Bildungsgewerkschaften, Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte. Heute gab es sogar Protest vor dem Stand der Partei und darunter auch viele Lehrerinnen und Lehrer, die protestiert haben.
Leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land.
Diensteid verpflichtet, dass wir als Beamte für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten müssen. Genau das. Wir stehen dafür ein, dass antidemokratische Kräfte keine Plattform bekommen auf der Didakta.
Er verpflichtet mich als Geschichtslehrkraft, darauf aufmerksam zu machen, dass wir nicht geschichtsvergessen werden und darauf achten, dass uns nicht dasselbe passiert wie 1933, dass wir die Faschisten unterschätzen.
Fragen wir Theodor Niehaus. Er ist Präsident des Didakta-Verbandes. Es ist der Verband der Bildungswirtschaft und Träger dieser Messe Didakta in Stuttgart. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Balzer. Gruß aus Stuttgart.
Ja, ich grüße herzlich zurück. Und was wir hier sehen müssen, ist ein heftiger Streit um den Auftritt der AfD auf dieser Didakta. Das gab es bisher noch nicht. Das ist Premiere, dass die Partei dabei ist. Es gab Proteste im Vorfeld, Petitionen. Auch heute am Stand gab es Proteste. Wir haben es gehört. Sie selbst distanzieren sich, müssen die AfD aber zulassen. Das heißt, die haben gar keine Möglichkeiten, diese Partei, die ja in Teilen rechtsextrem ist, von der Didakta auszuschließen?
Ja, wir können die Kritik nachvollziehen von Personen und Organisationen. Das hat die letzten Tage uns sehr intensiv beschäftigt. Aber wir müssen auch sagen, dass die Zulassungsbedingungen der Messe uns keine rechtlichen Handhaben ermöglichen, Parteien auszuschließen. Wir haben als Verband klar Position bezogen, auch inhaltlich zu dieser Partei. Und wichtig ist uns, dass wir den Blick möglichst schnell auf das Thema Bildung richten und damit verhindern, dass ein einziger Aussteller, der hier 15 Quadratmeter gebucht hat und 4.000 Euro bezahlt hat, die ganze Debatte kapert.
Aber das ist nun mal passiert und wir haben es ja gesehen. Viele Menschen haben protestiert vor dem Stand. Die Medienaufmerksamkeit ist für diesen Stand gewiss. Auch wir reden jetzt darüber. Hat natürlich eine gewisse Ambivalenz, das kann ich nachvollziehen. Aber so ist es nun mal, weil es ja um grundsätzliche Fragen geht, um bildungspolitische Fragen, um die Frage, welches Geschichtsbild man vermittelt in den Schulen zum Beispiel, was kulturelle Vielfalt angeht und vieles andere mehr, Mehrsprachigkeit. Da fallen einem viele Dinge ein, über die man da in diesem Zusammenhang reden kann. Ist es denn überhaupt gut, dass politische Parteien jetzt mal jenseits der AfD-Debatte überhaupt auf dieser Messe ausstellen?
Einerseits wollen wir den politischen Dialog und brauchen den politischen Dialog. Wir möchten schließlich wissen, jetzt auch vor der Wahl, die Wahlprogramme der einzelnen demokratischen politischen Parteien zum Thema Bildung. Ich möchte das gerne wissen und wir müssen immer in den politischen Dialog treten. Bildung ist ein öffentliches Gut. Was wir nicht brauchen, da stimme ich unseren Kritikern zu, ist Wahlkampf zu allgemeinen politischen Themen. Und deswegen haben wir beschlossen, dass auf der nächsten Didakta in Köln die Ausstellungsbestimmungen geändert werden und politische Parteien als Aussteller nicht zugelassen sind, wohl aber als Gesprächspartner.
Das heißt, das ist jetzt sicher, dass es keine Parteienbeteiligung mehr geben wird auf der Didakta.
Als Aussteller. Es hat es noch nie gegeben. Wir konnten nicht vorhersehen, dass Herr Steinmeier den Wahltermin 14 Tage nach der Didakta legt. Und dass das natürlich eine interessante Plattform dann ist für politische Parteien, sich hier zu präsentieren bei 60.000 Menschen, die hier diesen Didakta besuchen, ist ja klar.
Ich habe so verstanden, dass die AfD die erste war und die schnellste, die sich da bei Ihnen angemeldet hat.
Genau, das ist korrekt. Ein paar andere Parteien sind dazugekommen.
Wie erklären Sie sich das, dass die AfD da so aktiv ist?
sind clever, kapern Themen. Zusätzlich hat die Landesregierung, und die AfD ist hier im Landtag ja vertreten, gerade ein sehr, sehr attraktives, gutes 7-Punkte-Programm zum Thema Neugestaltung der Bildungssysteme hier in Baden-Württemberg verabschiedet. Und deswegen war das Thema Bildung auf der Agenda hier, ganz oben, und ist noch. Und wir sind auch froh, dass es weiter hoch auf der Agenda ist, denn bei anderen wie unseren Kanzlerkandidaten war es ja mal Priorität 17 oder gar nicht.
Wir haben es jetzt gesehen bei dem Duell am Sonntag, bei dem TV-Duell, wo das Thema Bildung überhaupt nicht aufgerufen wurde, wo es überhaupt keine Rolle spielte. Ja. Ich meine, gut, wir wissen natürlich, das ist in erster Linie Landesangelegenheit in der Bundesrepublik, was Bildung angeht, aber es gibt dennoch ja immer noch ein Bildungsministerium auf Bundesebene und es gibt natürlich auch so etwas wie Bundesbildungspolitik, auch wenn es nur bestimmte Bereiche betrifft. Würden Sie sich da eine stärkere Rolle dieses Themas in diesem aktuellen Bundestagswahlkampf wünschen?
Auf jeden Fall. Wir müssen Bildung in den Mittelpunkt unseres Dialogs stellen, weil Bildung bestimmt die Zukunft unseres Landes. Und wenn wir das zur größten Nebensache erklären, dann macht dieses Land einen riesigen Fehler. Ich habe sogar heute vorgeschlagen, sogar gefordert auf der Podiumsdiskussion, dass wir 5% unseres Bruttoinlandsprodukts zukünftig für Bildung ausgeben und damit mit dem Mehr an Investment erstmal die ganzen Schwachstellen beseitigen, die im Bildungssystem zurzeit existieren.
Sollte es grundsätzliche Reformen an der Struktur der Bildungsfinanzierung, der Bildungsförderung in Deutschland geben?
Ich bin ein Befürworter des Föderalismus, weil ich Wettbewerb begrüße. Also an der Stelle sehe ich keine Änderung. Was ich sehr wohl empfehlen werde unseren Politikern, wenn sie mit mir reden, ist eine stärkere Autonomie von Schulen. Schulen müssen stärker in die Lage versetzt werden. Wir haben da Top-Fachkräfte in den Schulen. Die müssen stärker eigene Entscheidungen treffen können und auch die Tools an die Hand bekommen, diese Entscheidungen oder die Auswirkungen dieser Entscheidungen dann zu überprüfen.
Eins ist jedenfalls sicher, Schulen in Deutschland stehen unter enormem Druck, also angefangen von der zum Teil schlechten Infrastruktur, Lehrermangel, digitale Defizite, dann auch zum Teil ein Kampf darum, was das Sprachliche angeht, Integrationsdruck kultureller Art, sozialer Art. Also es ist so viel, was auf diesen Schulen lastet. Sie haben ein Motto bei dieser Didakta, Demokratie braucht Bildung, Bildung braucht Demokratie. Warum dieses, und da schließt sich vielleicht auch wieder der Kreis zu der AfD-Debatte bei Ihnen auf der Didakta, warum gerade dieses Motto?
Ja, Sie haben es schon erwähnt, wir sind in einer Zeit des riesigen Umbruchs. Unsere Gesellschaft steht vor zahlreichen Herausforderungen wie Fachkräftemangel, soziale Ungleichheit, Klimawandel, Erstarken populistischer Kräfte. Das sind nur einige Themen, die uns umtreiben. Und als Gesellschaft, wenn wir da stark und leistungsfähig bleiben wollen, müssen wir unsere jungen Menschen, Kinder und Jugendliche befähigen, Teilhabe und Selbstverantwortung zu ermöglichen. Und dazu gehört Verständnis Demokratie und der beste Träger, diese Botschaft zu transportieren, ist die Schule. Und deswegen glauben wir, dass der Diskurs zu diesen Themen enorm wichtig ist. Und ich bin sehr positiv überrascht, wie unsere Aussteller hier, wir haben über 750 Aussteller hier auf der Messe, aktiv dieses Thema aufgegriffen haben, obwohl die, wenn man sie so erstmal betrachtet, gar nichts groß was mit Demokratiebildungssystemen zu tun haben. Aber alle Aussteller haben sich diesem Motto sehr intensiv gewidmet. Und man sieht es vom Schulbuchverlag, der das Thema bearbeitet, da ist es eher noch verständlich. Aber auch so KI-Anbieter, die mit neuen Tools das Thema Medienkompetenz und Medienentwicklung voranbringen wollen.
Das ist ja ein zentraler Punkt, ne? Also man hört das ja auch immer wieder, gerade zum Beispiel auch von Kindern und Jugendlichen, die ja selbst auch es mehr wollen, dass Medienkompetenz in den Schulen eine Rolle spielt, dass Medienunterricht, auch der Umgang mit sozialen Medien, das sind ja die prägenden Medien für Jugendliche, dass sie in der Schule eine größere Rolle spielen. Zeigt sich das auf der Didakta, dass sich da etwas verändern kann?
Ja, also das erste Gute war, dass heute unsere Bildungsministerin, Frau Schopper, das Fach Medienkompetenz hier in die Schulen einführen wird. Das hat sie zugesagt und das ist auch im Regierungsprogramm beschlossen worden. Das zweite ist, Frau Nathalie Ameri, unsere Keynote-Speakerin, hat dann gesagt, aber nicht nur in Baden-Württemberg, sondern in ganz Deutschland. Da haben alle Zuhörer zugestimmt und es gibt jetzt eine Reihe von Ausstellern, die auch schon erste Produkte dafür anbieten, für dieses potenzielle neue Schulfach. Also da können wir nicht schnell genug jetzt reagieren, denn die TikToks dieser Welt, die warten nicht. Und wir müssen schnell junge Menschen befähigen, kritisch und selbstreflektiert mit diesen Themen umzugehen.
Theresa Schopper haben Sie erwähnt, ne? Die grüne Bildungsministerin in Baden-Württemberg.
Ja, genau.
Ist ja eine schwarz-grüne Koalition. Mhm. Ich meine, es geht natürlich nicht nur um digitale Bildung, um Medienkompetenz, es geht auch, und Sie haben es ja selber auch schon erwähnt, um soziale Zugänge zu Bildung. Also es gibt immer mehr Gruppen, immer mehr auch Kinder und Jugendliche, nicht erst seit der Pandemie, die tatsächlich auch sich ausgeschlossen fühlen, kaum mehr richtig Zugänge haben, auch zur Hörerbildung zum Beispiel, und zu vielem anderen mehr. Also diese soziale Ungleichheit, die wir beobachten müssen und die Schule offenbar nicht genug ausgleichen kann. Welche Rolle kann da so eine Bildungsmesse spielen? Gibt es da Angebote?
Ja, ganz interessante. Ich sehe im Moment da zwei Barrieren. Einmal das Thema Sprache, dass wenn Kinder aus mehrsprachigen Haushalten kommen, dass die Eingangsvoraussetzungen schaffen, wenn sie dann in die Schule kommen, dass sie dort in der Schule dann auch genügend Teilhabe haben. Dafür gibt es sehr spannende Angebote. Deutsch als Zweitsprache, etc. Es gibt E-Learning-Angebote, die benutzt werden können von Lehrerinnen und Lehrern, um die Sprachkompetenz auf ein Niveau zu heben, dass man im Unterricht nicht so heterogen arbeiten muss. Eine zweite Facette, die ich sehr spannend finde, ist, wir haben ja auch die Herausforderung, dass die finanzielle Ausstattung von Eltern und die Bildungsbiografien von Eltern eine Rolle bei den Kindern spielt. Und um das auszugleichen, gibt es hier Angebote von Bildungsmedienverlagen, die es ermöglichen, über QR-Codes den Kindern für den Hausaufgabenprozess Handreichungen zu übermitteln, dass sie Unterstützung kriegen mit KI-Tools, mit Chatbots, dass sie nicht genau die Lösung sofort bekommen von der Matheaufgabe, sondern Hilfestellung bekommen, dass sie selbst diese Matheaufgabe lösen können. Finde ich eine ganz wunderbare Sache. Damit werden die potenziellen Eltern entlastet.
Technische Möglichkeiten sind das eine, aber eins bleibt natürlich, das dürfte auch Thema auf Ihrer Bildungsmesse sein, der massive Lehrermangel in Deutschland. Zehntausende Lehrerinnen und Lehrer fehlen, denn es braucht natürlich Menschen. Da hilft auch, glaube ich, keine Maschine und kein digitales Gerät.
Absolut korrekt. Das ist ein ganz wichtiger Job.
Ja.
Und wir müssen, das ist auch hier unsere Aufgabe, die Bildungsbranche in ein positives Licht rücken und nicht ins Jammertal. Denn wer will in einer Jammerbranche arbeiten, sondern wir müssen zeigen, dass es Spaß macht, Lehrer zu sein, dass man damit einen super Beitrag leistet für die Entwicklung unserer Gesellschaft.
Aber da muss sich vielleicht einiges ändern, oder? Damit junge Menschen sich entscheiden für ein Lehrerstudium. Was ist der Schlüssel dafür, dass es mehr Lehrerinnen und Lehrer gibt in Deutschland?
Ja, einmal ist es ja die Planung von Ausbildungsstellen, die auf wenig Verständnis stößt, weil die immer falsch plant, entweder zu viel oder zu wenig. Da könnte
die
man,
Bundesländer,
die Bundesländer, ja. Aber das Zweite ist, wir müssen an dem Image der Bildungsbranche generell arbeiten. Das ist meine Empfehlung. Einfach nur Werbung machen, werde jetzt Lehrer, das halte ich nicht für sinnvoll, sondern den positiven Beitrag leisten. Und heutzutage spielt bei Jobs ja Purpose eine Rolle, also warum macht man das? Welchen Beitrag leistet man zur Gesellschaft? Und dann leistet man als Lehrer einen Top-Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft. Und das müssen wir mehr in den Mittelpunkt stellen.
Ja, und das versucht, glaube ich, auch Ihre Messe, die Didakta, die jetzt in Stuttgart begonnen hat und bis zum 15. Februar zu erleben ist, mit über 700 Ausstellern, 1500 Veranstaltungen, 60.000 Quadratmeter groß, die größte Bildungsmesse Europas und an der Spitze dieses Didakta-Verbandes, des Verbandes der Bildungswirtschaft, der Träger ist dieser Messe, steht Theodor Niehaus, mit dem wir gesprochen haben. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank Ihnen und einen schönen Abend.
Danke. Und wir sind bei dieser Didakta auch täglich dabei vom Deutschlandfunk, berichten in unseren Programmen und alles zu Didakta, die ja noch sehr viel mehr zu bieten hat als nur den Streit, über den wir gerade gesprochen haben. Natürlich auch in unserer DLF-App oder unter deutschlandfunkkultur.de. So, und jetzt geht es auf eine Jahrhundertbaustelle mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau, der jetzt im Studio ist. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Nämlich das Pergamon-Museum auf der Museumsinsel. Ich sage deswegen Jahrhundertbaustelle, weil dieses Museum, dieses legendäre Museum, das wirklich Millionen von Menschen schon angezogen hat, seit 2013 saniert wird. Seit langer, langer Zeit. Seit 2023, also seit 2 Jahren, ist es ganz zu. Und wenn es gut läuft, wird es erst im Jahr 2037 wieder eröffnen. Aber so lange müssen wir offenbar nicht warten, denn es gibt immer so ein paar Zwischenschritte. Und heute waren Sie auf einer Baustellenbegehung, die Ihnen ein bisschen Hoffnung gegeben hat, dass es ein bisschen schneller geht als gedacht mit der Sanierung?
Nee, ein bisschen schneller wird es nicht gehen, aber es gibt ja zwei Bauabschnitte. Also der erste Bauabschnitt wurde ja schon 2014 begonnen. 2014 ist der Altarsaal, also der große Saal für den Pergamonaltar, geschlossen worden. Und der erste Architekturensaal, also diese riesigen Räume mit voll aufgebauten antiken Säulenarchitekturen, diese Räume werden bereits 2027, also in zwei Jahren, wieder eröffnet, und zwar der Ostflügel, sehr interessant, mit einer praktisch orthodoxen Rekonstruktion respektive Restaurierung der Inszenierung von 1930, selbst an den Stellen, wo sie heute aus der Perspektive der Archäologen fehlerhaft
ist. Das Museum ist dann gar nicht so alt, ne? Muss man dazu sagen. Also, es ist gerade mal so knapp 100 Jahre alt.
Naja gut, so. Aber es ist 1906 geplant, fängt der Planungsprozess an, 1910 beginnt der Bauprozess, die Planung für die Inszenierung beginnt auch 1910, 1930 wird das Ganze eröffnet, ist sozusagen das große Repräsentationsprojekt der Weimarer Republik, mit der sie zeigt, wir können es und wir können auch klassische Kultur. Und seitdem ist da eben sowohl die Antikensammlung drin, und im Südflügel war das Vorderasiatische Museum mit der Vorderasiatischen Abteilung, dem Ischtar-Tor, der Prozessionsstraße, und dem Obergeschoss, dem Museum für Islamische Kunst. Und dieses Museum für Islamische Kunst zieht jetzt in den Nordflügel. Mhm. Und genau der Nordflügel und der Ostflügel, also das Museum für Islamische Kunst und die Antikenseele, die werden 2027, wieder eröffnet. Man muss nämlich sagen, beim Pergamonmuseum.
Das ist aus Holz hier, glaube ich.
Ja, so ungefähr zumindest. Aber beim Pergamonmuseum haben Zeitpläne noch nie gehalten. Also das galt schon für den ersten Bau, der hat ja auch 25 Jahre gedauert. Und jetzt für die Restaurierung auch überhaupt nicht. Wir wollen nicht ganz vergessen, die Eröffnung war mal für 2015 angekündigt.
Man kann, ich weiß nicht, ob man drüber lachen kann, man tut es aber in dem Moment, man muss es, glaube ich, mit einem gewissen Sarkasmus auch sehen, weil es eben so eine Jahrhundertbaustelle ist. Aber was haben Sie heute gesehen, was haben Sie heute entdeckt?
Was wirklich großartig war, und das wird das große Erlebnis werden in zwei Jahren, und also das kann man, da muss man jetzt kein Prophet sein, um das vorher zu sagen, ist das Licht im neuen Altarsaal, respektive im alten Altarsaal. Die Oberlichtanlage ist eine Riesenhalle. Es war der größte Museumsraum bis zur Eröffnung des Saales für den Dendera-Tempel im Metropolitan Museum in den frühen 80er Jahren. Und diese Riesenhalle ist hellblau gestrichen, ganz blass hellblau, ist eine phänomenale Farbe und hat ein ganz starkes Oberlicht, das ist ein ein Bahnhofsoberlicht eigentlich. Und das ist wirklich ein phänomenal klares und sauberes Licht, zumindest wenn wie heute Morgen die Sonne direkt drauf einfällt und das Kunstlicht an ist. Das ist schon bemerkenswert, weil wir waren dann so zwei Stunden später auch nochmal drin. Da war das Kunstlicht aus und die Sonne war nicht mehr drüber. Und dann ist es wieder diese trübe Suppe, die da vorher war.
Also braucht ein bisschen Kunstlicht schon dafür.
Es braucht auf jeden Fall Kunstlicht. Aber das Entscheidende ist, auch dann wirkt die Architektur, die in dem Saal aufgebaut ist, bemerkenswert frisch, und das hat der Direktor der Antikensammlung Andreas Scholl so erklärt.
Die Architektur, die ja zum großen Teil Rekonstruktion ist, Sie sehen überall, wo etwas fragmentiert ist, sind es Originalteile, ansonsten ist das alles Rekonstruktion, war fünffach überstrichen. Und das ist alles mühsam entfernt worden, sodass sich das jetzt, ja, wie soll man das sagen, also einen fast krispen, sehr präzisen Eindruck macht.
Ja, und das ist wirklich toll, das zu sehen. Also wie klar diese nachgebaute Architektur ist. Es sind ja nur ganz wenige originale Bauteile drin, aber dann eben rundherum der Fries mit diesen phänomenalen Skulpturen, die jetzt auch in diesem ja sehr hellblau, sehr kühl schimmernden Saal ganz toll wirken. Das ist eine ganz spannende Angelegenheit, weil Ludwig Hoffmann, der Architekt, und Theodor Wiegand, der Direktor in den 20er und 30er Jahren, die hatten sich ursprünglich mit diesem Blau vorgestellt, man holt das Blau des Mittelmeers nach Berlin. Hat natürlich überhaupt nicht geklappt, weil Berlin hat nicht dieses strahlende Sonnenlicht.
Ja,
klingt super romantisch. Aber hat nicht geklappt. Aber man hat so einen ganz kühlen, ja, sehr klassizistischen Saal. Und das ist wirklich ein ganz großes Erlebnis.
Gut, darauf können wir uns dann freuen. In zwei Jahren, sagten Sie, mit etwas Glück, können wir uns das anschauen, was Sie heute schon so auf der Baustelle besichtigt haben. Aber das Pergamonmuseum besteht ja nicht nur aus dem Pergamonaltar, da gibt es noch mehr.
Ja, da gibt es dann vor allen Dingen eben im Nordflügel künftig das Museum für Islamische Kunst mit der Mschatta-Fassade. Das ist ein, ja, es ist eines der großen Weltwunder der Architektur, das überlebt hat. Eine frühislamische Architektur, niemals fertiggestellt, aus der Nähe von Amman im heutigen Jordanien. Und das ist dann schon ein krasser Wechsel. Also man kommt aus dieser kühlblauen Umgebung des Altarsaals und ähnlich ist auch der hellenistische Saal für die Architektur und die monumentalen Säulen gehalten. Und dann kommt man in so einen ganz warmen, satten Raum, so mit cremefarbigen Wänden und Kalksteinfußboden. Und das ist alles sehr, also heimlich möchte ich nicht sagen, aber sehr angenehm wohnlich im Sinne der Wohnlichkeit von etwa 2000, 2010. Das ist wirklich so ein bisschen, wie man sich damals Wohnlichkeit
vorstellt. Auch schon wieder Geschichte, ne?
Das ist eben auch schon wieder Geschichte, das darf man nicht vergessen.
Der Entwurf, der Sanierungsplan des Pergamonmuseums ist ja auch fast schon eigentlich Geschichte.
Der ist schon 25 Jahre alt. Der ist von 1999, von Oswald Matthias Ungers, der selber schon fast 20 Jahre unter der Erde liegt und sich wahrscheinlich auch wundert, was jetzt aus seinen Plänen gemacht wird. Und das Interessante ist bei diesem Stattersaal, da steht, der ist in zwei Teile gegliedert. Und der untere Teil, also da ist ein erheblicher Geländeversprung, wenn man so will, innerhalb des Raums. Der untere Teil, der soll künftig so kleine Pavillons aufnehmen. Und da merkt man dann eben auch, das Museum für Islamische Kunst hat wirklich auch einen methodischen Wechsel vollzogen. Weil da geht es nicht mehr um Kunstgeschichte, da geht es nicht mehr um Schönheit. Also es geht auch schon um Schönheit, aber es geht um Kulturgeschichte und um Verbindungen und um Dynamik. Und das hat mir der Direktor Stefan Weber so erklärt.
Die Geschichte zum Beispiel der arabischen Schrift, ohne die es die Renaissance nicht gegeben hat, wie wir sie kennen. Die Frage, wie ist die Weltsprache der Spätantike dafür mitverantwortlich, dass wir eine globale kulturhistorische Entwicklung haben. All das können wir hier zeigen. Dazu müssen aber die es interessiert, auch ein bisschen gehalten werden in der Spannung.
Ja, und diese Spannung, die muss eben vor allem halten, damit man erstmal die Treppenstufen hochgehen kann zwischen mordsmäßig schweren Pfeilern, ganz schmale Durchgänge und dann steht man erst vor der Mechatta-Fassade.
Also, das Pergamonmuseum, in zwei Jahren kann man sich Teile davon jedenfalls schon mal anschauen. Den Pergamonaltar und eben tatsächlich auch diese Mechatta-Fassade oder jedenfalls die Räume, die dazu gehören. Und dann aber das ganze Museum wird noch dauern, ne? Bis 2037.
Ja, 2037, wenn wir mal glücklich sind. Also da wage ich es nicht mal auf den Papier. Erdboden zu kloppen, weil auf das Holz zu klopfen, weil also der Zeitplan, für den wird kein Mensch garantieren. Es wird jetzt relativ schnell dann auch die nächsten Rundgänge geben für die Journalisten durch die Baustelle im Südflügel, der ja gerade freigeräumt würde vollständig, wo eben unter anderem die Fassade von Mechatta in ihren ganz, ganz vielen kleinen Teilen hinreißend schöne Kalksteinblöcke transportiert wurde in den Nordflügel, wo diese ganzen tollen Sachen aus der Alhambra und aus Saudi-Arabien und aus dem Nahen Osten überhaupt und aus Spanien etc. eben in den Nordflügel transportiert wurden. Der ganze Südflügel ist jetzt erstmal baufrei gemacht worden, wie es so schön heißt. Und ja, also 2037 ist auf jeden Fall die Planung, sagen wir es mal so.
Wir nehmen es mal optimistisch.
Wir nehmen es optimistisch und freuen uns erstmal darauf, was wir
da sehen. Was da in zwei Jahren zumindest. Auch das vielleicht optimistisch, aber vielleicht ist das realistisch in zwei Jahren, dass wir das sehen können, was Sie heute beschrieben haben?
Doch, halbwegs schon. Also ich meine, der Raum, vor allem die Mechatta-Fassade ist jetzt fertig. Dieser große Saal. Wir werden dann erst wirklich beurteilen können, hat sich das gelohnt? Das ist ja ein sehr teures Unterfangen gewesen. Weil man tief in die Baustrukturen eingegriffen hat, tief in die statischen Strukturen des Pergamonmuseums. Also insofern, das ist eine komplizierte und teure Sache geworden. Das werden wir in zwei Jahren sehen, ob sich das wirklich gelohnt hat. Aber was sich heute schon gezeigt hat, die Restaurierung der antiken Säle, das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Nikolaus Berner, also auf der Baustelle des Pergamonmuseums in Berlin, auf der Museumsinsel. Und wir haben es gehört, mit etwas Glück in zwei Jahren kann man zumindest Teile des Museums dann besichtigen. Wir haben einen zumindest zu großen Teilen auch begeisterten Nikolaus Berner gehört, was diesen Umbau angeht und die Sanierung angeht. Dankeschön.
Eine Freude.
Dankeschön. Und jetzt geht es für uns von Berlin nach London, an dem Ort, wo ja eine der berühmtesten Opernhäuser überhaupt in Europa steht, nämlich das Royal Opera House Covent Garden. Und da gab es heute Abend eine bemerkenswerte Uraufführung einer Oper nach einem Film von Thomas Vinterberg. Auch schon wieder ein Klassiker aus dem Jahr 98, ein Dogma-Film, Das Fest. Ein Film über den sexuellen Missbrauch eines Vaters an den Kindern. Dieser Missbrauch wird vom Sohn bei der Geburtstagsfeier des Vaters offenbart und führt zu einem Skandal, sodass dieses Fest dann ein bisschen anders ausgeht, als der Vater sich das vielleicht vorgestellt hat. Jörn-Florian Fuchs kommt aus dieser Premiere und ist jetzt live am Telefon in London. Schönen guten Abend, Herr Fuchs.
Guten Abend, hallo.
Wie wird das, was da im Film vielleicht einige noch in Erinnerung haben, tatsächlich auf der Bühne in der Oper erzählt?
Richard Jones, das ist ein alter Regiehase, der sehr, sehr viel inszeniert, nicht nur in Großbritannien, auch bei uns. Er macht das nicht so sehr filmisch, als vielmehr ja, als gigantisches Breitwand-Angebot für uns. Wir schauen auf die Hotellobby, auf diese Party immer und sehen dort so einzelne Details der Figuren, die ganz gut durchchoreografiert sind. Aber es bleibt eben der Eindruck, dass wir nicht jetzt wie diese verwackelten Kameras bei Dogma, dazu gehört das ja eben, uns irgendwie in so einer Atmosphäre befinden, sondern dass wir eben auf diese sehr große, breite Bühne schauen, wo alles hypernaturalistisch ausgemalt ist, bis hin dann auch zu ein paar Szenenwechseln. Es gibt dann Parallelszenen im einen Schlafzimmer, soll es zu sexuellen Handlungen kommen, was schwierig ist, weil die Kinder des Paars dazu kommen, während auf der anderen Seite wir in die Küche hineinblicken. Also solche Szenen gibt es, aber es ist im Grunde genommen fast ein klassisches naturalistisches Setting, das Ganze spielt.
Was für eine Musik hatte Mark Anthony Turnage? Der ist ja nicht ganz unbekannt. Der hat ja auch schon neue Musik mit Jazz und Pop miteinander vermischt. Was hat er da gefunden? Sie haben ja zum Glück uns einen kleinen Eindruck schicken können. Vielleicht hören wir kurz mal rein. Ist das typisch?
Ja, das ist diese etwas hektische, zackige Musik, die Turnage seit vielen Jahren eigentlich schreibt, die aber oft dann auch was Jazziges hat, fast was Musicalhaftes. Das ist in früheren Werken, finde ich, um das vorwegzunehmen, allerdings deutlich stärker gelungen als heute Abend. Das ist eine Musik, die dann doch irgendwann fast ein bisschen zu gefällig ist, fast ein bisschen zu sehr in ja, spätromantischen Harmonien schwelgt, und das konterkariert natürlich eigentlich diese Dramatik des Ganzen. Es ist ein bisschen auch ironisch gebrochen an der einen oder anderen Stelle, was dann auch die Regie aufnimmt und vice versa, also wo man so Kippmomente hat. Es gibt zum Beispiel hier den Großvater, der auch eine Rede hält, und diese Rede, die sehr zotig ist, und die wiederholt er immer wieder, weil er offenbar eine Demenzerkrankung hat, und da wird also aus dieser Geschichte wird versucht, irgendwie komische Funken zu schlagen, und da sind dann eben Szene und Musik auch so einigermaßen witzig, wobei ich sagen muss, es ist ein Mischmasch, also mich lässt es ein bisschen ratlos zurück, so richtig berührend ist dieser Abend nicht, und die Royal Opera hat für die kommenden Aufführungen angeboten, 30 Minuten lang nach der jeweiligen Vorstellung gibt es also, für die Redebedarf haben, gibt es gleichsam psychologische Betreuung oder Leute, die halt da sind, mit denen man sich austauschen kann, also traumatisiert hat diesen Abend, der ab 16 Jahren freigegeben ist, glaube ich, niemanden.
Das wollte ich fragen, weil dazu braucht es ja eigentlich auf der einen Seite natürlich eine künstlerische Genauigkeit, um dieses schlimme Drama eines sexuellen Missbrauchs innerhalb einer Familie tatsächlich zeigen zu können. Auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Sensibilität, weil es vielleicht auch einige triggern könnte. Also was nehmen Sie mit aus diesem Abend?
Naja, wir haben eine gute Sängerbesetzung auf jeden Fall. Edward Gardner hat das auch sehr gut, finde ich, diesen Abend dirigiert. Aber die Titelpartie, sie wird gesungen von Gerard Finley, der diesen Helge singt. Und der bleibt in, also wenn er Kantilenen hat, wo er mal richtig ausrasten muss, weil er sich eben gegen diese Vorwürfe wehrt, dann ist das schon sehr gut und intensiv, momenthaft. Ansonsten verharrt er eben an diesem großen Tisch, während dann Christian Allen Clayton, das ist der Sohn, der eben diese Rede hält bzw. singt, der dann auch von Teilen der Familie kurzzeitig mal eingesperrt wird, weil also natürlich eigentlich es in dem Stoff darum geht, wie geht auch eine Festgesellschaft mit solchen Sachen um, wenn sowas auftaucht? Wem glaubt man? Glaubt man dem Opfer? Glaubt man dem Täter? Alles jetzt unter vermeintlich erstmal gesetzt, weil die Geschichte natürlich erstmal nicht klar ist. Jeder kann ja erstmal was behaupten und jemand anders kann sagen, ich bin unschuldig, aber es klärt sich dann schon, weil die Tochter dieser Christian hat ja zwei seiner Kinder missbraucht. Der Sohn, der eben diese Anklage hier präsentiert, und eben eine Tochter, die sich umgebracht hat, die auch als Tote auftaucht und singt hier. Also da wird dann eindeutig klar, was passiert ist. Da verhält sich also der Abend schon zu. Aber wie gesagt, immer wieder geht es in eine große Breitwanddistanz. Man lehnt sich zurück, genießt zum Teil auch diese Musik und schaut dem einen oder anderen Regieeinfall durchaus gerne zu, der einen oder anderen musikalischen Wendung. Es ist mir letztlich dann für das Thema zu kulinarisch, und Turnage ist da auch ein bisschen, ehrlich gesagt, in die Jahre gekommen, wenn ich das mal so sagen darf, ohne all das diskriminierend wirken zu wollen. Das sind alles ein bisschen abgenutzte Mittel heute Abend
gewesen. Ja, und Florian Fuchs, enttäuscht aus dieser Uraufführung an der Oper in Covent Garden in London, also das Fest nach dem Film von Thomas Vinterberg mit der Musik von Mark Anthony Turnage. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Eindrücke. Viele Grüße.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Im vergangenen Jahr hatten Antisemitismus und Israel-Hass-Vorfälle die Berlinale überschattet. Die neue Leiterin Trisha Tuttle spricht von Fehlern, die gemacht worden seien, und will Konsequenzen ziehen. In der neuen Osnabrücker Zeitung kündigte sie an, das internationale Filmfestival Berlin zu einem Ort des offenen Dialogs zu machen. Je mehr sich die Debatte radikalisiere, desto dringender werde ein Ort für differenzierte Gespräche gebraucht, so Tuttle. Die Moderatoren sollen entsprechend trainiert und die Gäste sensibilisiert werden. Wichtig sei ein respektvolles Gespräch und dass jeder seine Meinung äußern dürfe. Eine rote Linie sieht Tuttle, wo es in den Antisemitismus kippe. Nach der Berlinale Gala 2024 hatte es breite Kritik gegeben, weil auf der Bühne einseitige Positionierungen im Nahostkonflikt zugunsten der Palästinenser abgegeben wurden. Außerdem versäumte die damalige Berlinale Leitung eine Solidaritätsbekundung mit einem israelischen früheren Festivalwettbewerber, der von der Hamas als Geisel entführt worden war. Bei ihm will sich Tuttle nun entschuldigen. Die Rede ist vom Davos der Künste in der Wüste, so nennt jedenfalls Organisator Robin Bronk das Treffen der sogenannten Creative Coalition in Las Vegas. Dort wollen 50 Künstlerinnen und Führungskräfte aus der US-Unterhaltungsbranche morgen und übermorgen einen Plan für die Kunstfinanzierung im Land erarbeiten und dem Weißen Haus vorlegen. Darüber berichtet der Hollywood Reporter. Mit dabei sind etwa Vertreter von Paramount und Amazon oder die Schauspieler Tim Daly und LeVar Burton. Bronk erklärte, das Treffen könne zu keinem kritischeren Zeitpunkt stattfinden. Die Creative Coalition wolle erreichen, dass Kunst vor Ort in den Gemeinden und im öffentlichen Bildungswesen weiterhin gedeihe. Unter dem neuen US-Präsident Trump gibt es die Sorge, dass sein Einfluss auf Kulturinstitutionen größer wird. Die Mehrheit der deutschen Musikerinnen und Musiker ist einer Studie zufolge unzufrieden mit ihren Einnahmen aus dem Musikstreaming. Demnach entfallen mehr als 75% der Umsätze auf nur 0,1% der Künstlerinnen und Künstler. Das ist das Ergebnis einer Datenanalyse des Forschungsnetzwerks Digitale Kultur, das heute vorgestellt wurde. Mehr als 2/3 der Musikschaffenden erzielten demnach im Jahr 2023 jeweils weniger als 1 Euro Umsatz. Kulturstaatsministerin Roth forderte eine faire Vergütung, mehr Transparenz und eine Demokratisierung der Marktmacht. Nötig seien Förderprogramme, insbesondere für kleinere, unabhängige Musikerinnen und Musiker, die es nach Roths Einschätzung im Streamingmarkt tendenziell schwerer haben.
So viel neue Elektronik, die man angeblich kaufen soll. Nur wohin mit dem Schrott, wohin mit dem Alten? Mit etwas Glück wird der wieder verarbeitet, wenn er nicht doch die Umwelt verseucht. Und wenn Elektroschrott richtig Glück hat, dann macht der Äthiopier Elias Sime Kunst daraus. Die landet dann in den großen Museen oder auf der Biennale in Venedig zum Beispiel oder in Düsseldorf im Kunstpalast. Und dort hat sich Susanne Lohweg umgeschaut.
3 monumentale Arbeiten eröffnen die Ausstellung. In allen 3 sind Elektrokabel so fein auf Holzplatten geknüpft, sind die Überreste von Mobiltelefonen und anderem Elektroschrott so kunstvoll zu Landschaften verwoben, dass es fast unglaublich erscheint, dass diese Dinge einst eine andere Funktion hatten.
Also das jüngste Werk in dem Raum ist das Venedig-Bild, das aus einer Ausstellung nach Düsseldorf gekommen ist, die wir gemeinsam mit dem Künstler in Venedig zur Biennale gemacht haben. Man erkennt eben so umrisshaft den Stadtplan von Venedig mit dem Canal Grande, der durchläuft. Und interessanterweise hat Elias auch Holzpfähle verwendet, so wie ja Venedig auf Holzpfählen gebaut ist, diese dann eben mit Kabeln überzogen und konstruiert damit seine Komposition. Es wird so wahnsinnig lebendig und anschaulich. Die Stadt ist dann wie so ein lebender Organismus eigentlich.
Sagt Felicity Korn, Kuratorin der Ausstellung, die nicht chronologisch angeordnet ist. Die 36 ausgestellten Werke decken dennoch die ganze Bandbreite von Siemes Schaffen ab. Von den frühen Arbeiten, in denen er unendlich viele Knöpfe auf Leinwand gestickt hat, die teilweise an Mosaike aus vergangenen Jahrhunderten erinnern, über mit ausrangierten Digitaluhren verzierte konkave Dreiecke bis hin zu Tonfiguren, bestehend aus Fröschen, Affen und Fernsehbildschirmen, die wie beiläufig auf dem Boden liegen.
Also die Idee ist, dass sie sich auf einer Flucht bewegen, deswegen liegen die auch im Durchgang. Man möchte da durch, aber kommt nicht durch und kann sich denen anschließen, aber eigentlich auch nicht. Auch da geht es natürlich wieder um zwischenmenschliche Beziehungen und ihre Stellvertreter.
Zwischenmenschliche Beziehungen, globale Vernetzungen, Alltagsgegenstände, die unser Dasein bestimmen und eine immer kürzere Lebensdauer haben, sind die elementaren Bestandteile von Siemes Arbeiten. Es sind nicht nur Knöpfe, Kabel, Stoffreste, sondern auch Monitorteilchen, ausrangierte Tastaturen, die liebevoll mit Nägeln fein säuberlich aneinandergereiht zu beeindruckender Kunst werden. Felix Krämer, Direktor des Kunstpalast.
Natürlich kann ich das einfach erstmal als Bilder betrachten, die bestimmte Formen, manche abstrakt, es gibt auch figürliche Strukturen, die man wiedererkennen kann. Wenn man sich dann damit auch nochmal auseinandersetzt, dann stellt man eben fest, diese Dinge haben auch was mit uns zu tun. Wir sitzen jeden Tag stundenlang an diesen Computern. Die gesamte Gesellschaft, westliche Gesellschaft, funktioniert nur noch, weil es diese Maschinen gibt. Und würde man die rausnehmen, würde das ganze System innerhalb von Sekunden zusammenbrechen.
Elias Sieme übt aber keine platte Kapitalismuskritik. Er gleicht eher einem Beobachter, der die Strukturen der modernen Welt analysiert und wie beiläufig für ein gutes Zusammenleben plädiert. Er selbst arbeitet schon lange im Team, signiert deshalb auch seine Arbeiten nicht. Seine jüngsten Werke tragen als Obertitel allesamt den Begriff Tightrope, was so viel wie Drahtseil bedeutet.
Für ihn ist ein Tightrope im Prinzip das Seil, was die Gesellschaft zusammenhält. Menschliche Lebensräume interessieren ihn auch sehr. Und das Drahtseil ist deswegen so wichtig, weil es eben ein Drahtseilakt ist, zusammenzuleben und zusammenzukommen.
Elias Sieme hat in Addis Abeba Grafikdesign studiert und ist eben kein typischer Vertreter des globalen Kunstbetriebs, der in Paris die Kunstakademie besuchte oder in London lebte, während seine Werke weltweit touren. Er ist nach wie vor eng mit seinem Heimatland Äthiopien verbunden. Hier wohnt und arbeitet er. Hier hat er gemeinsam mit seiner Partnerin Meskerem Azeged einen ganzen Kunstkosmos aufgebaut. Zoma nennen sie die drei Orte, an denen Menschen selber Kunst machen, eine Schule besuchen und ihre Freizeit in einem kreativ gestalteten Park verbringen können.
Das ist eine Form eines Gesamtkunstwerks, wie ich das in der zeitgenössischen Kunst kaum, eigentlich gar nicht mehr kenne. Also auch wenn man so an den Park von Niki oder Tang Li oder anderen denkt, dann ist das in den Dimensionen doch bescheiden im Vergleich zu den Möglichkeiten, die er in Äthiopien dort hat.
Ein Film in der Ausstellung zeigt das Leben und Wirken Siemes in Äthiopien, in großen Teilen untertitelt, da er seine Kunst am liebsten in seiner Muttersprache Amharisch erläutert. Die Düsseldorfer Schau bringt uns einen Künstler nahe, der im Laufe der Jahre mit seinen Werken gewachsen ist, immer dreidimensionaler arbeitet und dessen Kunst, wie auch er selbst, in keine Schublade zu packen ist. Genau deshalb sind seine Arbeiten so reizvoll, so neu und so anregend. Eine Ausstellung, die alle Sinne anspricht und in einer komplizierten Welt Hoffnung darauf macht, dass der Drahtseilakt des Zusammenlebens nicht nur in der Kunst von Elias Sieme möglich ist.
Susanne Lohweg über das Werk von Elias Sieme, dem äthiopischen Künstler, der jetzt in Düsseldorf zu erleben ist. Und wir gehen von Deutschland nach Norwegen, ganz in den Norden nach Trondheim. Dort eröffnet ein neues privates Kunstmuseum. Schöner Name, Pomo, so heißt es. Gründer ist die Familie Reitan, die eine große Supermarktkette haben, vergleichbar mit Lidl hierzulande. Also Geld spielt da kaum eine Rolle. Die Sammlung soll weiter ausgebaut werden. Überwiegend weibliche Künstler sollen zum Zug kommen. Aber jetzt eröffnet erstmal das Museum mit einer Ausstellung. Postcards from the Future heißt sie. Saskia Trebing vom Magazin Monopol ist in Trondheim. Was ist das für ein Gebäude?
Das ist ein Gebäude, was viele Leute, die hier in der Stadt wohnen, sehr gut kennen, weil das das alte Postamt ist. Und das ist ein ziemlich beeindruckendes Gebäude von 1910. Ein Jugendstil, ja, Palast kann man eigentlich schon sagen, mit einer sehr imposanten, fast burgartigen Granitfassade, mit einem Türmchen, mit sehr viel Ornamenten an der Fassade. Und das war lange eben die Hauptpost, also ein Ort, den viele Leute frequentiert haben, ein öffentlicher Ort. Dann waren es lange Büros, das heißt, er war der Öffentlichkeit entzogen. Und jetzt gerade wurde es umgebaut von einem Duo aus einer Innenarchitektin und einem norwegischen Architekten und wird am Samstag dann eben als neues Museum Pomo dann für die Öffentlichkeit öffnen.
Ist das ein guter Umbau?
Es ist vor allem ein erstmal historisch Denkmalschutz motivierter Umbau. Also von außen hat man schon eigentlich viel Originalfassade, aber das ist auch ein Konzept der Architektin India Madhavi, französisch-iranische Architektin. Das erkennt man bei ihr immer wieder, dass man so Farbakzente setzt. Also dieses Haus ist zwar noch ein historischer Bau, aber es wird total schnell klar, dass das nicht mehr ein historischer Inhalt ist. Zum Beispiel ist die Eingangstür ist knallpink, was man dann schon merkt, okay, da passiert was drin, was jetzt nicht unbedingt mit diesem historischen Äußeren korrespondiert. Dann gibt es ein großes Werk von Ugo Rondinone auf dem Dach. Da steht Our Magic Hour in Regenbogenschrift. Also es ist schon extrem laut geworden teilweise. Also man sieht tatsächlich, dass es ein Haus ist, was Publikum anlocken will. Aber diese Farbakzente sind relativ konzentriert gesetzt. Also es gibt zum Beispiel eine knallorange Treppe. Es gibt sehr stark gestrichene Räume. Und dann gibt es aber wieder auch ganz reduzierte Räume. Zum Beispiel die alte Empfangshalle ist wirklich auch noch als Halle erkennbar, sehr lichtdurchflutet, sehr offen zur Stadt hin. Und also man muss auf jeden Fall ein bisschen Farbtoleranz mitbringen, aber dann ist es schon eigentlich sehr sensibel renoviert worden.
Und es klingt auch so, als ob es durchaus Instagrammable wäre, oder?
Das auf jeden Fall, vor allem die Bibliothek. Das sind so, ja, fast schon so norwegische Bauernmalereien auf Speed, sage ich jetzt mal. Das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr bunt geraten und da kann man auf jeden Fall sehr viele Fotos sehen, die da gemacht werden.
Und dann ist man drin. Was für eine Sammlung ist das?
Es ist ganz interessant, weil es gibt tatsächlich schon eine bestehende Sammlung von dieser Familie Reitern. Das ist eine gewachsene Sammlung, die von der Moderne, also es gibt zum Beispiel einen Munkraum, also auch so klassische, was man erwartet von skandinavischer moderner Kunst, bis in die Gegenwart geht. Aber was die Gründer eben sagen, was sie nicht wollten, war ein Haus für eine Sammlung zu machen, sondern eine Sammlung neu zu gründen für das Haus. Das heißt also, die Sammlung, die wirklich die Pomo-Sammlung ist, die ist noch relativ klein. Das sind 30 Werke, die man jetzt auch in der Gänze sehen kann im Museum, die aber wachsen soll. Und das ist gar nicht so sehr eben mit zwei Ausnahmen. Einmal diesen Munkraum, wo wirklich grafische Arbeiten von allen Klassikern zu sehen sind. Also der Schrei als Holzschnitt zum Beispiel oder die Madonna als Lithografie. Und dann ein zeitgenössisches Auftragswerk von Sandra Mujinga, auch eine norwegische Künstlerin. Aber ansonsten sehr international gemischt und auch vielleicht ganz interessant aus dem deutschsprachigen Raum relativ viele Arbeiten. Zum Beispiel in der Eingangshalle gibt es eine Skulpturengruppe von Franz West, die ja auch sehr stark mit Farben arbeitet. Dann eine neongelbe Madonna von Katharina Fritsch und einen ganzen Raum von Anne Imhoff jeweils und Isa Genzken. Also das heißt, deutsche Künstlerinnen sind relativ prominent vertreten in diesen Räumen.
Haben Sie da noch Beispiele, also wie die Bandbreite tatsächlich ist an den Kunstwerken?
Also man hat auf jeden Fall versucht, eine große Zeitspanne zu überbrücken. Ganz symptomatisch ist vielleicht der Raum von Anne Imhoff, die mit Piranesi Kupferstichen kombiniert sind. Also da trifft 18. Jahrhundert, trifft dann die Gegenwart und das ist alles so ein sehr aufgeladen, auch ein bisschen düster, wie man das von Anne Imhoff gewohnt ist. Es gibt aber zum Beispiel auch einen Raum von Louis Bourgeois, wo so eine kleine Textilarbeit von einem Verbogenen, der heißt Hysteria Art, also bezieht sich auf das Motiv der hysterischen Frau in der Kulturgeschichte. Und das ist zum Beispiel eine ganz kleine Arbeit, die aber alleine einen großen Raum hat. Also auch da ist eigentlich eine sehr große Bandbreite von der Inszenierung von teilweise sehr vollen Räumen und dann eben ganz großen, luftigen Arrangements für einzelne Kunstwerke.
Gibt es da einen roten Faden? Hat das eine Handschrift?
Es ist im Moment noch so ein bisschen schwierig zu sagen, weil die Sammlung einfach noch sehr klein ist und das Motiv der ersten Ausstellung heißt Postcards from the Future. Da geht es auch so ein bisschen darum, dass Kunst eben natürlich eine Art ist zu kommunizieren und eine öffentliche und eine private Seite hat, also verschiedene Arten von Nachrichten übermittelt. Das ist aber recht allgemein und wie ich schon gesagt habe, die Bandbreite ist sowohl zeitlich als auch von den Medien relativ breit. Also ich habe da jetzt noch keinen ganz roten Faden entdeckt, was bei einer Privatsammlung natürlich auch gar nicht unbedingt immer so ist. Und manchmal hatte man fast das Gefühl, dass das Design eigentlich fast auch so eine gewisse Farbpalette vorgibt. Es ist viel, was glänzt, was sehr bunt ist, was sehr farbig ist, was auch sehr zugänglich ist. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Idee des Museums, dass man so ein bisschen die Scheu vor zu konzeptuellen oder intellektuellen Arbeiten auch überwinden möchte.
Trondheim ist ganz im Norden von Europa, also nicht unbedingt auf den großen Touristentracks. Welche Rolle soll, kann dieses Museum spielen, das ja durchaus eben ja eine Privatsammlung beherbergt, eine private Initiative ist auch für den Kulturtourismus?
Das habe ich auch die Museumsdirektorin gefragt, Marit Albin-Quernmo. Und was sie gesagt hat, ist, dass sie eigentlich anstreben, sowohl das lokale als auch das internationale Publikum anzusprechen, dass das eine gar nicht ohne das andere geht, weil eben ein Ort, der nicht belebt ist, da haben auch Menschen, die von außerhalb in die Stadt kommen, zum Beispiel mit den großen Kreuzfahrtschiffen, die es ja in Trondheim auch gibt und die dann ein paar Stunden haben, um diese Stadt zu erkunden, dass es dann ein Ort sein muss, der auch belebt ist von Leuten, die immer da wohnen.
So to be attractive for the locals and being the local meeting place, meeting point for people to stop by when going home from work or before you go out for dinner or at the movies. That is what we aim for. And of course, we have a 5-star hotel across the street, and checking out time is at 11 on Sundays, and perhaps your flight leaves at 4. I hope we will have a lot of them crossing the street visiting us.
Was wir natürlich nicht nur in Norwegen erleben, sondern auch an vielen anderen Orten, dass Privatsammlungen, privat betriebene, privat finanzierte Museen tatsächlich immer häufiger werden, auffällig. Bei Norwegen könnte man denken, ein, soweit ich weiß, faktisch schuldenfreies Land, ein sehr wohlhabendes kleines Land. Und dennoch braucht es offenbar dort eine Privatsammlung, um ein neues Kunstmuseum zu eröffnen. Wie ist da das Verhältnis zwischen, sage ich mal, staatlicher Museumsarbeit und solchen privaten Sammlungen?
Also ich glaube, wenn man über Kulturförderung spricht, gerade wenn man jetzt nach Berlin schaut mit den Kulturetatkürzungen, dann tränen einem schon so ein bisschen die Augen, wenn man nach Norwegen schaut. Also man ist da auf einem ganz anderen Niveau, was die Kulturförderung betrifft. Trotzdem ist es sehr auffällig, dass in Norwegen sehr stark Museen geöffnet haben, sowohl öffentliche wie zum Beispiel das neue Munch-Museum in Oslo oder das neue Nationalmuseum, wie eben auch private Initiativen wie das Kunstsilo in Kristiansand und jetzt eben das Pomo in Trondheim. Und es gab hier tatsächlich auch eine Debatte unter den Kulturschaffenden oder eben auch unter der Öffentlichkeit, dass es natürlich so ist, dass trotz dieser guten Bedingungen, die eigentlich norwegische Häuser haben, man ab einem gewissen Punkt nicht mehr mithalten kann mit diesen privaten Häusern, sowohl was Ankaufsetats zum Beispiel anbetrifft, sowohl auch Ausstattung und einfach eine Art von Marketing natürlich auch gemacht werden kann, was nicht alle positiv finden. Und man kann das natürlich so sehen, dass das kulturelle Angebot in Norwegen diversifiziert wird. Andererseits ist es natürlich auch immer bei privaten Sammlungen der Fall, dass man eigentlich von oben herunter so eine Stadtentwicklung betreibt, dass man sehr persönlich gefärbte Relevanz kreiert für bestimmte Künstlerinnen und Künstler, damit eine wahnsinnige Macht hat, was Sichtbarkeit betrifft und natürlich auch die Preise auf dem Kunstmarkt damit beeinflussen kann. Und das wird auch in Norwegen sehr intensiv diskutiert.
Saskia Trebing, also für uns in der Mitte Norwegens in Trondheim bei der Eröffnung eines neuen privaten Kunstmuseums. Sie ist dorthin gereist mit der Unterstützung des Museums. Vielen Dank. Und Gregor Sander schaut in die Feuilletons vom 12. Februar.
Wie wird man ein Held, obwohl man eigentlich nichts Herausragendes leistet? Das erklärt uns Lars von Törne im Berliner Tagesspiegel, der auf die inzwischen 75-jährigen Peanuts zurückblickt. Im Comic ist Charlie Browns zentrales Problem, dass niemand versteht, was in ihm los ist. Keiner scheint zu erkennen, zu welchen großen Taten er eigentlich fähig wäre, wenn nicht immer etwas dazwischen käme. Am 2. Oktober 1950 erschien der erste dieser Comicstrips und ein Ende ist eigentlich nicht in Sicht. Glücklich haben die Peanuts ihren Erfinder Charles M. Schulz wohl nicht gemacht, der laut Turner seiner ersten Ehefrau einmal gestand: »Ich glaube, ich kann niemals richtig froh sein.« Aber vielleicht liegt ja auch in dieser Grundmelancholie der Erfolg für Charlie Brown, Snoopy und die anderen. Der Tagesspiegel-Kritiker hält das Folgende für die entscheidende Zutat bei den Peanuts: Es gebe darin doch immer wieder auch die Zuversicht, dass die Dinge sich zum Besseren wenden. Charlie Brown gibt die Hoffnung nie auf. Die Hoffnung, der nächste Bundeskanzler zu sein, hat auch Friedrich Merz nie aufgegeben und scheint seinem Ziel inzwischen sehr nah. Nun wurde der CDU-Vorsitzende allerdings auch zu einem Anti-Helden und das völlig ungewollt, wie Michael Hahnfeld in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung berichtet. Im jüngsten Spiegelheft findet sich der Brief eines Lesers, der behauptet, Friedrich Merz habe 2007 eine Gastprofessur an der Hochschule in St. Gallen gehabt. Der Dozent sei so schlecht aufgetreten, dass es zu Tumulten gekommen sei, schließlich seien dessen Veranstaltungen abgesetzt worden. Blöderweise gab es wohl weder die Vorlesung von Professor Merz in St. Gallen noch den Protest dagegen und der Spiegel hat sich nun entschuldigt. Etwas Ähnliches wünscht sich auch der Berliner Galerist Johann König. Er will sich im Roman Innerstädtischer Tod von Christoph Peters als literarischer Held erkannt haben und klagt gegen einen weiteren Verkauf des Buches. Marie Schmidt von der Süddeutschen Zeitung fasst zusammen. Die Hauptfigur von Innerstädtischer Tod ist ein Künstler namens Fabian Kolb, der von der Galerie eines Konrad Raspe vertreten wird. Diese befindet sich in einer profanierten Kirche, wie die Berliner Galerie von König. Kolb fürchtet, die Aufmerksamkeit für seine Kunst könnte darunter leiden, dass seinem Galeristen sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Auch diese Vorwürfe gab es gegen den realen Galeristen König. Allerdings führt die Rechtsabteilung von Penguin Random House zur Verteidigung ihres Autors an, es bestehen Abweichungen zwischen den dargestellten und den realen Figuren. So gibt es die in Königs Autobiografie Blinder Galerist von 2019 in den Vordergrund gestellte Sehbeeinträchtigung im Roman nicht. Nach so vielen unfreiwilligen männlichen Helden brauchen wir hier endlich eine echte Heldin. Und wer eignet sich da besser als die Pop-Ikone Cyndi Lauper, die im SZ-Interview Sätze sagt wie »Jetzt unterbrechen Sie mich doch nicht«, das war erst die halbe Antwort. Aber auch Joachim Hentschel bleibt mutig und fragt die Sängerin beim Zoom-Interview, »Miss Lauper, leider haben Sie die Kamera abgestellt. Da das bei Ihnen immer interessant ist, was tragen Sie heute?« Lässige Antwort Laupers, »Ich bin noch im Schlafanzug und sitze in London im Hotelbett. Meine Haare sind mintgrün, eine großartige Farbe.« Dass die 71-Jährige niemandem mehr etwas beweisen muss, zeigt auch ihre Antwort auf die Frage, ob sie es bedauere, nach der Abschiedstournee, die sie Ende Februar auch nach Deutschland führen wird, keine Konzerte mehr zu geben. Rock'n'Roll-Romantik gibt es nach 40 Jahren nicht mehr, denn den Touralltag beschreibt Lauper so. Auspacken, wieder einpacken, den Kram durch die Gegend schleifen, zum Flughafen hetzen, im Bus über der Radachse schlafen, wie eine Gemüsekiste durchgerüttelt werden. Wäre das Ihre Vorstellung von Spaß? Meine nicht.
Gregor Sander aus den Feuilletons vom 12. Februar. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast.